Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Hi, mein Name ist Kerstin Toost. Ich mache die Presse und die Büroleitung in unserer Pressestelle in Berlin vom Lesben- und Schwulenverband, kurz LSVD. Wir sind die größte queerpolitische Interessensvertretung in Deutschland und nächstes Jahr gibt es uns schon seit 35 Jahren.
Hallo, herzlich willkommen beim 55. Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir hatten schon eine Folge zum LGBT-Plus-Thema gehabt mit Sönke Siegmann vom LSU. Und ihr hattet jetzt im März eine Mitgliedertagung oder eine Sitzung, wo auch der ehemalige Vorsitzende der LSU, Alexander Vogt, in euren Vorstand gewählt wurde. Das ist ja auch eine positive Nachricht. Vielleicht doch zum Einstieg die Frage LSU, LSVD, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Was bedeutet jetzt so eine Personalie für eure Arbeit?
Für uns ist das eine totale Bereicherung. Wir sind eine überpolitische Interessensvertretung. Deshalb sprechen wir natürlich auch mit allen demokratischen Parteien und insbesondere auch mit den queerpolitischen Organisationen in den demokratischen Parteien. Und deshalb freuen wir uns sehr, da nochmal die Zusammenarbeit, gerade was wichtige Themen wie Artikel 3, wo wir sicher gleich drauf eingehen werden, angeht, jetzt noch mehr Möglichkeiten haben.
Wenn wir schon beim Politikthema sind, in 2 Wochen sind die Europawahlen. Der Podcast wird allerdings erst 10 Tage nach den Europawahlen erscheinen. Ihr habt Wahlprüfsteine wiederholt, auch zu den Europawahlen vorgelegt. Wie weit habt ihr mit den verschiedenen Organisationen, die parteinah sind, wie LSU beispielsweise, euch ausgetauscht über diese Wahlprüfsteine? Weil diese Organisationen ja zum Teil auch in die Parteien hineinwirken, wenn es um Programmatiken geht.
Ich weiß nicht genau, wer die Wahlprüfsteine in welcher Partei beantwortet. Da gibt es ein Online-Formular und dann ist das meistens die Geschäftsstelle. Und ich weiß nicht, welche queerpolitische Organisation in den Parteien da involviert ist bei der Beantwortung dessen. Ich hoffe, natürlich viele.
Werdet ihr denn angesprochen beispielsweise vom LSU auf die Wahlprüfsteine oder ist das erstmal eine Sache, die ihr in der Öffentlichkeitsarbeit macht, ohne dass ihr direkt in diese Wahlprüfsteine und in die Diskussion mit den politischen Verbänden einsteigt?
Genau, ich finde es nochmal ganz wichtig, ein paar Kontextpunkte zu sagen zu den Wahlprüfsteinen. Und zwar, das ist jetzt keine Bewertung der Wahlprogramme oder ähnliches, sondern es handelt sich wirklich nur um konkrete Antworten auf 8 Fragen. Wir nutzen das insbesondere, um die Leute da draußen zu motivieren, wählen zu gehen und sich eben auch mit den queerpolitischen Aspekten der Europawahl auseinanderzusetzen. Und da führen wir hitzige Diskussionen in den Kommentarspalten. Aber die Parteien selbst haben eher nur in Ausnahmefällen jetzt drauf reagiert, dass sie sich irgendwie positiv oder negativ dargestellt gefühlt hätten.
Wir werden da noch ausführlicher drauf zu sprechen kommen, aber es gibt ja auch Parteien, die sehr EU-kritisch sind, die gleichzeitig auch sehr, sagen wir mal, schon fast menschenfeindlich sind, auch gerade wenn es um queere Menschen geht. Jetzt hat auch die AfD auf die Wahlprüfsteine geantwortet. Wie geht ihr damit um, mit so einer Partei?
Also uns ist es ganz wichtig, eben einfach allen bei diesen Wahlprüfsteinen erstmal dieselbe Chance zu geben, die Fragen an alle zu verschicken und auch eine ausreichende Zeit zu geben. Leider haben nicht alle Parteien geantwortet, die aktuell im EU-Parlament oder im Bundestag vertreten sind. Aber immerhin 11. Viele von den Antworten der AfD haben eben nochmal gezeigt, sehr deutlich und auch sehr kurz, wie menschenfeindlich manche Positionen der AfD sind. Und deshalb haben wir eben auch diesen Marker gefährlich auf dieser Skala wieder eingeführt.
Ihr überschreibt diese Wahlprüfsteine mit dem Motto für wirksame Queerpolitik in der EU. Was erhofft ihr euch als Verband von den Wahlen?
Wir erhoffen uns, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung haben. Wir hoffen, dass viele Menschen sich dafür entscheiden, für queerfreundliche Parteien, für demokratische Parteien sich hier zu entscheiden und nochmal ein klares Zeichen zu setzen auf dem Wahlzettel und nicht nur bei den Demos gegen Rechtsextremismus, sondern eben dieses tolle demokratische Instrument, das wir hier haben. Übrigens, dieses Jahr sind ja nicht nur EU-Wahlen, sondern auch noch Landtagswahlen und Kommunalwahlen. Also unsere ganz klare Botschaft ist, geht wählen, wählt demokratisch, setzt euch genauer mit den Positionen der Parteien auseinander. Und wir hoffen, dass wir dann eben ein entsprechendes Ergebnis haben. Natürlich kennen wir aber auch die Hochrechnungen, die uns allen auch Angst machen.
Das Thema Rechtsextremismus ist ja gerade aus deutscher Perspektive besonders relevant, weil queere und homosexuelle Menschen in der Nazi-Diktatur brutalst verfolgt und sogar ermordet wurden in Konzentrationslagern. Ihr setzt euch für eine queersensible Gedenkkultur ein und es gibt ja auch schon Gedenkorte für queere, homosexuelle Menschen, auch in Berlin. Und ihr habt euch da auch engagiert. Wie setzt ihr euch aktuell für dieses Thema ein? Was ist da in der öffentlichen Diskussion wichtig, wenn es darum geht, die Erinnerung hochzuhalten und auch in der Öffentlichkeit vor allen Dingen mehr Verständnis für die Notwendigkeit einer historischen Aufarbeitung weiter zu fördern?
Ich glaube, queere Denkpolitik, das ist so ein weites Feld, da müssen wir irgendwie nochmal früher anfangen. Und zwar bei dem Fakt, dass eben als dann 45 das NS-Regime endlich vorbei war, nicht die strafrechtliche Verfolgung für alle verfolgten Gruppen des NS vorbei war, sondern der Paragraf 175, der eben von den Nazis verschärft wurde, der kriminalisierte mann-männliche Homosexualität, der wurde in einer Form in der BRD bis 1994, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und ich denke, viele meiner Generation können sich das auch irgendwie gar nicht vorstellen, dass es so lange galt. Deshalb war das eben kein Ende der Verfolgung, vor allen Dingen für homosexuelle Männer, aber auch für Transfrauen, die da mitgerechnet wurden. Nach 45 wurden noch unglaubliche 50.000 Männer ungefähr nach 175 verfolgt. Und deshalb ist es natürlich auch logisch, dass wenn Homosexualität, Queerness noch so lange kriminalisiert wurde, dass dann einfach auch die Gedenkkultur wahnsinnig hinterherhinkte. Und ich glaube, 2008 wurde dann das Tiergartendenkmal endlich errichtet. Dafür hat sich der LSVD sehr eingesetzt, dass es eben auch für diese verfolgte Gruppe des NS einen Ort gibt, wo man gedenken kann, der aber auch eben mahnend steht für die Zukunft, dass queere Menschen nicht weiter verfolgt werden sollen. Und dann ein ganz wesentlicher Meilenstein für die queerpolitische Gedenkkultur war letztes Jahr. Am 27. Januar, am Tag des Gedenkens an die Opfer des NS-Regimes, hat der Bundestag zum ersten Mal eine Gedenkstunde für die LSBTIQ, also lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und alle queeren Menschen abgehalten. Und das war ein wahnsinniges Zeichen, wirklich auch nochmal ernst genommen zu werden und nochmal gemeinsam dieser Vergangenheit zu gedenken, die auch so lange dann nach Ende 45 auch noch totgeschwiegen wurde. Und für uns hängt dieser Paragraph 175 im extremsten Fall eben diese Verfolgung unter dem NS auch damit zusammen, dass wir uns endlich wünschen, dass Artikel 3 Absatz 3 um sexuelle Orientierung ergänzt wird oder sexuelle Identität. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Darum geht es bei uns nicht im Detail, sondern wir fordern, dass eben endlich alle Opfergruppen des NS, die so massiver Diskriminierung ausgesetzt waren, endlich in diesem Diskriminierungsverbotsparagraphen im Grundgesetz auch drinstehen. Weil wenn wir uns die politische Lage ansehen und den Druck von rechts außen, dann haben wir halt auch Angst und sehen auch in anderen Ländern, dass da queerpolitische Erfolge wieder zurückgedreht wurden. Auch jetzt schon, zum Beispiel in Italien wurden lesbischen Müttern, wo beide in der Geburtsurkunde dann endlich standen, wieder der nicht leiblichen Mutter die Mutterschaft entzogen. Und wir hoffen halt eben, dass wenn endlich Artikel 3 Absatz 3 queere Menschen als letzte Gruppe, die dort eben nicht aufgeführt ist, endlich dort drin steht, dass dann auch bereits errungene queerpolitische Erfolge in der Zukunft weniger schnell rückgängig gemacht werden.
Vielen Dank. Du hast jetzt schon einige Themen sehr gut zusammengefasst. Warum hat es eigentlich jetzt so viele Jahrzehnte gedauert, diese Diskussion um die Änderung des Grundgesetzes in Artikel 3 Absatz 3, ohne dass es bis jetzt zu einem Erfolg geführt hat? Also wo gibt es da die Widerstände? Woran kann das liegen? Dass auf der einen Seite das Problembewusstsein da ist und die Gesetzeslage sich ja auch zum Glück in den letzten 30 Jahren sehr verändert hat, dennoch so viel Widerstand gegen eine Grundgesetzänderung noch gegeben ist.
Ich glaube, es gibt halt einfach wirklich noch homofeindliche, transfeindliche, queerfeindliche Einstellungen, Vorbehalte in großen Teilen der Bevölkerung, weil queere Menschen sind halt eben auch ein nicht so großer Anteil der Bevölkerung. Ich glaube, die letzte Ipsos-Studie hat gesagt, 12% in Deutschland inzwischen. Deshalb sehen wir eben auch, dass da ein Gefühl da ist von, was wollen die denn noch? Sie haben doch jetzt schon die Ehe für alle. Ist dann nicht jetzt alles endlich mal abgefrühstückt? Sondern das ist eben nicht der Fall. Eine konsequent weitergedachte Demokratie und eben auch eine konsequent weitergedachte Gedenkpolitik bedeutet eben, queeren Menschen auch endlich diesen expliziten Rechtsschutz zu ermöglichen. Das geht uns alle an. Queere Menschen sind Teil jeder Bevölkerungsgruppe. Wir sollten endlich als selbstverständlicher Teil anerkannt werden. Und das bedeutet dann auch, dass alle DemokratInnen verstehen müssen, dass Minderheitenschutz im Kern demokratisch ist. Und deswegen brauchen wir diesen Schutz. Wieso es so lange gedauert hat, ich glaube, da hat lange auch der politische Wille oder die politische Diskussion gefehlt. Die ist jetzt an einem Stand, dass es im Koalitionsvertrag der Ampel eigentlich als festes Vorhaben steht. Wir wissen alle, dass wir uns jetzt in einer relativ späten Zeit in dieser Legislatur befinden. Aber ganz wichtig für eine Grundgesetzänderung ist eben, dass wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag brauchen. Das heißt, wir fordern ganz explizit auch die demokratische Opposition und natürlich auch die Union auf, sich dieses Anliegen endlich auch zu eigen zu machen und da zu kooperieren und zu verstehen, dass es eben im Kern demokratisch ist. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist tatsächlich auch, dass nicht nur viele queerpolitische, viele menschenrechtliche Organisationen dieses Vorhaben inzwischen unterstützen, sondern in diesem Jahr hat sich auch die Präses der Evangelischen Kirche zum ersten Mal dazu geäußert und hat gesagt, auch am 27. Januar, konsequente Gedenkpolitik bedeutet eben genau das. Und das zeigt nochmal, dass da eigentlich ein großer Konsens in der Zivilgesellschaft vorhanden ist.
Und auch die LSU hat sich ja auch für diese Grundgesetzänderung bzw. Ergänzung ausgesprochen. Du hast die Ipsos-Studie angesprochen, die in dieser Woche vorgelegt wurde. Eine internationale Studie, die also in vielen Ländern Umfragen gemacht hat. Was mich sehr positiv überrascht hat, dass 3 von 4 Deutschen sich für die Antidiskriminierung ausgesprochen haben gegenüber LGBT+. Und selbst 70% der Befragten in Deutschland sprechen sich für Antidiskriminierung von Transsexualität aus. Dennoch ist die Debatte über Transsexualität in Deutschland ja oft sehr emotional geführt und erscheint wesentlich schwieriger. Woran könnte das liegen?
Genau, wir sprechen von Transgeschlechtlichkeit, weil Sexualität ist lesbisch, schwul, bi, queer, aber eben Transidentität hat eben mit dem Geschlecht zu tun. Genau, wir sehen, dass eigentlich schon eine relativ große Akzeptanz in der Bevölkerung da ist und das ist natürlich sehr positiv. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass sich das Klima vor allen Dingen in den letzten 1,5 Jahren extrem verschlechtert hat. Nicht nur das Klima, sondern auch die Zahlen von Hasskriminalität, die jährlich vom Bundesinnenministerium rausgegeben werden, zeigen also wirklich eine unglaubliche und erschreckende Zahl, nämlich dass doppelt so viele, also 105% Steigerung gegenüber des letzten Jahres Gewalt gegen trans-, inter- und nicht-binäre Personen passiert ist. Und das liegt natürlich auch dran, dass die Gesellschaft jetzt in sich im Meinungsbildungsprozess rund um das Selbstbestimmungsgesetz befunden hat. Wir haben aber gesehen, dass da noch sehr viel Ablehnung, sehr viel mit auch Desinformation bis hin zu Hass und Dämonisierung Transpersonen gegenüber gearbeitet wurde. Und das war wirklich so eine Medienspirale, die sich von Monat zu Monat irgendwie verschlimmert hat. Und weil Transpersonen eben eine relativ kleine Gruppe in unserer Bevölkerung sind, gibt es da noch wahnsinnig viel Unwissen. Und gerade so, wenn Personen halt irgendwie nur so ein Halbwissen über eine Minderheit mitbringen, ist es halt besonders einfach, dann dort einzuhaken und dann da Falschinformationen voranzubringen oder zu pflanzen sozusagen. Und dieses Grundverständnis, dass Transpersonen Teil unserer Gesellschaft sind, da gibt es Gruppen in unserer Gesellschaft, die da sehr große Vorbehalte haben und auch ganz massiv Stimmung dagegen gemacht haben. Und da sehen wir auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen dem Ton in den Medien und auf Social Media, der rauer geworden ist, und dann zwischen den Übergriffen. Aus Worten werden dann im Endeffekt eben auch Taten. Wir müssen als Gesellschaft schauen, eine Gruppe, die auch Teil unserer Gesellschaft ist, eben diesem Hass entschlossen entgegenzutreten und ruhig darüber zu sprechen und eben auch die Person, die es dann am Ende betrifft, diese kleine Änderung eigentlich erstmal auf einem Blatt Papier, zu fragen, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Und oft wurde dann nur über Transpersonen gesprochen und gar nicht mit ihnen.
Vielen Dank. Du hast schon das Selbstbestimmungsgesetz angesprochen. Der Bundestag hat es am 10. April 2024 verabschiedet und in Kraft treten soll es am 1. November. Der Bundestag schreibt selbst auf seiner Homepage, mit dem Selbstbestimmungsgesetz möchte die Koalition einen Kerngedanken des Grundgesetzes, den Schutz der geschlechtlichen Identität, umsetzen, indem Menschen künftig die Möglichkeit haben sollen, ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen diskriminierungsfrei ändern zu können. Ist das aus eurer Sicht, so wie das Selbstbestimmungsgesetz jetzt verabschiedet wurde und ab dem 1. November in Kraft treten wird, ist das aus eurer Sicht ein Erfolg? Ihr habt 25 Jahre dafür gekämpft, für dieses Gesetz. Habt ihr noch offene Wünsche oder ist das jetzt erstmal in dieser Form wichtig, dieses Gesetz in Kraft treten zu lassen und umzusetzen?
Also natürlich, wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, die eben 100% Gleichstellung möchte. Und da ist aus unserer Sicht noch nicht 100% erreicht beim Selbstbestimmungsgesetz. Und trotzdem ist es ein Riesenerfolg und wirklich ein Paradigmenwechsel. Denn bis jetzt wurden vor allen Dingen trans, aber auch inter- und nicht-binäre Personen als krank behandelt vom Gesetz. Sie mussten sich diagnostizieren lassen, um als sie selbst leben zu können. Ihnen wurden von ÄrztInnen, von Gerichten übergriffige Fragen gestellt, die wirklich niemand von uns beantworten möchte, bis hin zu sexuellen Vorlieben und was die Unterhose anbetrifft. Und das hat nichts mit der Geschlechtsidentität zu tun. Wissenschaftlich gesehen wissen wir, dass das Geschlecht eine Aussage darüber kann nur die Person selbst treffen. Solche Diagnostiken bringen eigentlich nichts, sind eigentlich eine Zeit- und eine Geldverschwendung und werden eben von den Betroffenen als sehr übergriffig wahrgenommen und auch als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, die ja auch im Grundgesetz geschützt sind. Und wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir nur noch zum Standesamt gehen müssen und sagen können, das ist mein Name, das ist mein Geschlecht und dann eben auch dieser große Kostenpunkt wegfällt, denn auch das wissen viele Personen nicht, dass eben diese Diagnoseverfahren noch von den Betroffenen selbst bezahlt werden mussten, obwohl es wirklich diskriminierende Verfahren waren. Aber deshalb ist es ein Riesenschritt nach vorne und wir brauchen unbedingt dieses Selbstbestimmungsgesetz und wir haben das sehr begrüßt und gefeiert und wir hoffen, dass die gesellschaftliche Debatte sich auch in eine ähnliche Richtung entwickeln wird wie nach der Eheöffnung für alle. Da haben auch manche Leute gepredigt, dass danach die Welt untergeht und Deutschland nicht mehr dasselbe ist, sondern wir gehen davon aus, dass wir jetzt eben, wenn das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft tritt, dann auch nochmal eine Akzeptanzzunahme in der Gesellschaft Transpersonen endlich gegenüber haben.
In vielen Ländern der Welt, in 62, ist es verboten, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu führen. In manchen ist sogar die Strafbewährtheit extrem verschärft worden in den letzten Monaten. Beispielsweise in Uganda kann es sogar zu Todesurteilen kommen. Was auf der Homepage auffällt, bei den Pressemitteilungen, die du verantwortest, dass du in den letzten Wochen, Monaten die Situation in Russland angesprochen hast. Was passiert aktuell in Russland? Wir sprechen alle nur über den Krieg und über die Tötung von politischen Oppositionellen wie Nawalny. Was ist in Russland an dieser Front, in dieser Frage los, dass wir da besonders stark hingucken sollten?
In Russland sehen wir eine Gesetzesverschärfung gegenüber LSBTIQ-Personen ungefähr seit über 10 Jahren. Also da 2013 wurde das erste Mal ein sogenanntes Antipropagandagesetz eingeführt, was dann die Darstellung der eigenen Identität und Queerness vor allen Dingen erstmal in den Medien eingeschränkt hat. Danach wurde die Ukraine überfallen und seitdem befinden wir uns in einem menschenverachtenden Krieg dort. Und wir sehen aber auch, dass eben Putin ganz spezifisch gegen den Westen und gegen queere Menschen in einem Atemzug hetzt und er es sozusagen so darstellt, als würde er jetzt sowohl den Westen als auch queere Personen gleichermaßen, die er gleichsetzt oder miteinander in Zusammenhang stellt, bekämpfen wollen. Und dann 2022 gab es nochmal eine Gesetzesverschärfung. 2023 war der Fall, dass insbesondere Transpersonen eigentlich komplett in die Illegalität vertrieben wurden. Geschlechtsangleichende Maßnahmen wie etwa Hormone oder ähnliches wurden verboten. Deshalb fliehen auch viele queere Menschen aus Russland, wenn es ihnen irgendwie möglich ist. Und jetzt im Januar trat ein Gesetz in Kraft, das uns als extremistisch labelt. Und zwar alle Personen, die queerpolitisch tätig sind und die queer sind. Ihr habt vielleicht in den Medien auch mitbekommen, dass da eben ein Fall gab mit einer Person, die, ich glaube, Regenbogen-Ohrringe hatte und dafür dann auch verhaftet wurde. Also jede Darstellung von Regenbogen, von Queerness ist jetzt noch unmöglicher geworden, als es vorher schon der Fall war. Und vor allen Dingen halt auch eine queere Organisationsstruktur ist wirklich unmöglich gemacht worden. Darauf steht jetzt bis 12 Jahre Haft meines Wissens. Und Putin befindet sich da auf einem auch expliziten Feldzug gegen LSBTIQ.
Es gibt ja viele, die auch als Asylbewerber nach Deutschland kommen. Ihr setzt euch auch für diese Gruppen ganz besonders ein.
In Uganda fordern wir insbesondere, dass Personen, die offen LSBTIQ leben, die offen queer leben, dass die Menschenrechtsvisa bekommen können von der Bundesregierung, sodass sie eben auf eine sichere Art und Weise dort evakuiert werden und nicht auf tausende Kilometer weite Fluchtrouten angewiesen sind, sondern dass die Bundesregierung eben ganz klar sagt, wir kritisieren diese Gesetzesverschärfung und wir handeln dann auch dementsprechend. Wir setzen uns sehr für queere Geflüchtete ein, weil wir in Deutschland eben schon viel erreicht haben und da auch die Ressourcen, die wir uns hier erarbeitet haben, eben auch abgeben müssen. Und weil auch queere Menschen das Recht auf einen individuellen Asylprozess haben, die Anerkennung von queeren Menschen und die Anerkennung dieses Fluchtgrunds hat sich in den letzten Jahren verbessert. Zum Beispiel haben wir uns im letzten Jahr auch öfter dafür geäußert, dass das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan weitergeführt wird, weil wir eben auch dort eine Situation haben, wo nicht nur Frauen extrem unterdrückt werden, sondern auch LSBTIQ. Und wir setzen uns da für sichere und eben auch offiziell anerkannte Fluchtmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Bundesaufnahmeprogramm ein.
Ihr habt auf eurer Homepage auch explizit einige Länder benannt, die ihr nicht als sichere Herkunftsländer anseht. Zum Beispiel auch Urlaubsländer, die sehr populär sind, auch für deutsche Urlauber wie Tunesien und Marokko.
Sichere Herkunftsstaaten, Tunesien und Marokko, die angesprochenen Länder, lehnen wir ab, weil dort insbesondere schwule Männer, bisexuelle Männer verfolgt werden. Und auch mit Zwangsanaluntersuchungen, die eigentlich keine Ergebnisse bringen, das wissen wir auch, die sogar als Folter anerkannt sind, eben im schlimmsten Fall zu rechnen haben, wenn sie dort als schwul, bisexuell, queer erkannt werden. Aber es gibt auch andere Staaten, die eben seit dem letzten Jahr sichere Herkunftsstaaten schon sind. Und zwar zum Beispiel Georgien und Moldau, wo teilweise auch Landesteile eben nicht von der Zentralregierung mehr kontrolliert werden, wo CSDs eingeschränkt werden, wo wir auch eine Regierung erleben, die queere Menschen nicht ausreichend aus unserer Sicht schützt. Und wir setzen uns wo auch immer zu jeder Gelegenheit dafür ein, dass eben auch bei solchen migrationspolitischen Debatten queere Menschen nicht unter den Tisch fallen. Ich finde es aber nochmal wichtig auch zu sagen, ja, es gibt Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt. Wir haben auch in der Ipsos-Studie gesehen, dass die Queerfeindlichkeit auf der ganzen Welt generell zunimmt. Genau, in Deutschland nimmt die Queerfreundlichkeit zum Glück im Gegensatz dazu zu. Aber wir dürfen nicht auch mit dem Finger immer nur ins Ausland zeigen, sondern wir müssen auch erstmal schauen, dass bei uns 100% Gleichstellung erreicht sind. Und da ist noch ein langer Weg. Wir in Deutschland sind jetzt bei 66% rechtlicher Gleichstellung erst, obwohl wir Selbstbestimmungsgesetz haben, obwohl wir die Ehe für alle haben. Das sind die letzten Zahlen von ILGA Europe, die veröffentlicht wurden, aber haben da auch noch einen langen Weg vor uns. Und da setzen wir uns natürlich für das In- und Ausland ein. Wir dürfen bloß in der Debatte nicht immer nur nach außen zeigen, mit dem Finger auf andere, sondern wir müssen eben auch schauen, wo bei uns noch viel zu tun ist und auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz noch gearbeitet werden muss.
Vielen Dank. Du hast jetzt ILGA Europe angesprochen. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Was macht diese Organisation?
ILGA Europe ist praktisch der Dachverband für queere Organisationen in der EU. Wir sind auch Mitglied und ILGA Europe ist vor allen Dingen dafür zuständig, um die EU-Politik zu beobachten, dort Interessensvertretung zu machen. Aber sie haben eben jedes Jahr auch große Rechercheprojekte, wie zum Beispiel diese Rainbow Map, wo ich eben gerade die ich zitiert habe mit den 66% Gleichstellung in Deutschland.
Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Themen besprochen, aber wir haben eigentlich ein Thema, von dem jeder mal gehört hat, vermutlich. Darüber haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Vor 55 Jahren, wir haben heute die 55. Folge, von daher ist diese Schnapszahl auch ganz witzig. Vor 55 Jahren gab es die Ereignisse auf der Christopher Street. Und bis heute werden immer mehr Christopher Street Days Paraden auch weltweit durchgeführt. Euch gibt es jetzt seit 35 Jahren, ihr seid aber auch zum Teil in diese Christopher Street Kultur eingebunden, involviert. Und der Juni ist der sogenannte Pride Month. Was kannst du zu den Aktivitäten des LSVD im Pride Month und im Kontext der Christopher Street Day Paraden sagen?
Ich finde es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, wo eben die Bürgerrechtsbewegung zur Gleichstellung von LSBTIQ herkommt. Und daran erinnern halt die CSD-Paraden, die inzwischen an über 140 Orten in Deutschland stattfinden. Und auch der Pride Month ist dort, weil eben im Juni auch 69 dort diese Aufstände stattgefunden haben. Der LSVD erlebt den Pride Month so, dass wir sehr viel öfter in Interviews angefragt werden und sozusagen unsere Themen sehr viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Wir sind auch im engen Austausch mit dem CSD Deutschland Verband und einer von unseren 14 Landesverbänden organisiert sogar den CSD in Saarbrücken mit, der wird dieses Jahr 25 Jahre, also auch noch ein weiteres Jubiläum. Wir sehen das vor allen Dingen als Erinnerung oder als Mahnung, besonders in diesem Jahr mit 65 Jahre Grundgesetz, 55 Jahre CSDs, dass wir eben nicht wieder in die Repression, in die Menschenfeindlichkeit, in die kriminalisierenden Gesetze rein wollen, sondern wir wollen eine offene, vielfältige, tolerante und demokratische Gesellschaft. Und danach richten sich auch ganz viele CSD-Motti dieses Jahr.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe eine letzte Frage an dich und das hatten wir auch so besprochen, dass ich dich nämlich noch danach frage, was für die Zukunft für euch als Verband wichtig ist. Und als erstes ist das ja die Namensänderung, die ihr im März beschlossen habt. Was kannst du uns dazu sagen, dass ihr euch jetzt LSVD Plus nennt mit dem Zusatztitel Verband Queere Vielfalt?
Genau, wenn ihr uns jetzt nach dieser Podcast-Folge googelt, seid ihr vielleicht ein bisschen überrascht. Unsere Webseite ist nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht angepasst, unser Social Media auch nicht. Wer sich mit Vereinsrecht in Deutschland auskennt, weiß, dass es ein langer juristischer Prozess ist, das dann auch entsprechend umzusetzen und dann muss auch das Logo designt werden und ähnliche Dinge. Für uns war diese Entscheidung im März, die unsere demokratische Mitgliederversammlung beschlossen hat, sehr zentral. Wir haben seit Jahren darüber geredet. Wir wurden auf jedem CSD-Stand gefragt, setzt ihr euch denn nur für Lesben und Schwule ein oder kann ich hier als Transperson, als bisexuelle Person auch mitmachen? Dieses Gespräch habe ich wirklich in den wenigen Jahren, die ich jetzt für den Verband tätig bin, öfter geführt, als ich hier erklären kann. Und wir wollen sozusagen in der Zukunft, dass auch das draufsteht, was drin ist. Und zwar setzen wir uns für alle LSBTIQ ein. Und gleichzeitig wollen wir eben doch auch diese Geschichte, die der LSVD in Deutschland jetzt seit 35 Jahren bald hat, dieser gerecht werden. Und deshalb verabschieden wir uns auch nicht von diesen vier Buchstaben, wo wir auch in der Politik, in den Medien bekannt sind, sondern ergänzen die durch dieses hochgestellte Plus als Zeichen in die Zukunft, dass wir unsere Politik für alle Personen machen, die eben aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Sexualität in Deutschland und in der Welt diskriminiert werden. Und in diesen Zeiten, wo Menschenrechte immer öfter angegriffen werden, wo sich die Grenze des Sagbaren auch diesbezüglich immer weiter verschiebt, ist es umso wichtiger, diese Gemeinsamkeit in den Fokus zu stellen.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Kerstin, dass du im Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung dabei warst.
Danke für die Einladung.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.